dass du bestimmte Privilegien, sagen wir, verlierst. Du kannst deine Arbeitserlaubnis verlieren, du kannst deine Wohnung verlieren. Es kann untersagt werden, dass Menschen mit dir interagieren, weil sonst deren eigenes Scoring fallen würde, weil sie mit dir zusammen quasi gesehen wurden. Das ist richtig wild. Deutschland in einer nicht so fernen Zukunft. Mittlerweile gibt es Polizeieinheiten, die auf Basis von KI die Möglichkeit haben, Morde quasi aufzudecken, bevor sie passieren und diese Menschen festzunehmen. Klingt das bekannt? Es ist ein bisschen anders dargestellt, aber im Grunde genommen ist das der Kern von einem Film, der mittlerweile über 20 Jahre alt ist und die Novela, auf diese basiert, sogar noch älter ist, aus den 50er Jahren, Minority Report. Dort ist es nämlich so, dass durch sogenannte Precogs, in dem Fall sind es dort lebendige Computer, also Menschen, die als Maschinen angeschlossen sind, möglich ist, Morde aufzudecken bzw. den Mörder dingfest zu machen, bevor er auch nur auf die Idee kommt, diesen Mord begehen zu wollen. Und das dürfte der feuchte Traum quasi fast jeder Polizei sein, unterstützt mit KI. Denn unser Thema heute ist tatsächlich die Gefahren, die KI mit sich bringt, im Sinne von Überwachung. Wir sind die Endgegner und wir funktionieren nicht alleine. Deswegen, moin Pelzi.
Schönen guten Abend, ja. Wir haben jetzt letzte Woche schon ein KI-Thema gemacht und so zwei KI-Themen back-to-back. Ich weiß, ist ein bisschen viel vielleicht, lässt sich ein bisschen dröge wirken. Aber wir wollten noch so ein bisschen anschließen an letzte Woche, denn wir hatten letzte Woche angeteased, dass wir noch so ein letztes Thema in petto gehabt hätten, wo es um Polizei und KI-Anwendungen ging. Wir dachten uns aber, das jetzt noch quasi hinten an diese Stunde mit ranzuhängen, wäre dem Thema ungerechtfertigt gewesen und haben uns deswegen dafür entschieden, daraus nochmal eine eigene kleine Folge zu machen. Und wenn die jetzt ein bisschen kürzer geht als normal, dann ist dem so. Aber wir wollen heute so ein bisschen sprechen über KI und Überwachung, beziehungsweise auch über die Gefahren, die mit KI einhergehen. Ich meine, wir haben letzte Woche gesprochen über irgendwelche Fake-Images auf Google oder auf Facebook oder auf Twitter oder sonst irgendwo, wo die Boomer, man muss sie dummerweise als solche bezeichnen, da reihenweise an der Nase herumgeführt werden und haben darüber spekuliert, was damit in Zukunft passieren könnte, wenn diese Seitenbetreiber sich dazu entschließen würden, in irgendeine bestimmte Richtung lenken zu wollen, weil von lenken muss man dann in diesem Fall wahrscheinlich reden. Aber was wir ja schon länger haben, sind existierende Gefahren, ich sage hier nur Enkeltrick 2.0, und da sind wir auch wieder bei den Boomern, wo KI zum Einsatz kommt, das eventuell bei euch gar nicht so groß auf dem Schirm ist. Also ich meine, wenn ich euch jetzt sage, und vielleicht können wir damit dann auch gleich anfangen, wenn ich euch jetzt sage oder euch frage, habt ihr euch schon ein Safe Word ausgedacht und ihr denkt in erster Linie direkt an Schlafzimmer, dann also auch Congrats irgendwo, aber andererseits ist das eben heutzutage nicht nur ein bisschen kinky, sondern auch irgendwo sicherheitsrelevant. Denn Safe Words im Telefongespräch könnten auf Dauer dafür sorgen, dass eure Großeltern oder eure Eltern, je nachdem in welcher Altersklasse wir uns hier bewegen, nicht über den Tisch gezogen werden von Erpressern oder Scammern, die so klingen wie ihr. Denn das ist das Problem, was wir mit KI mittlerweile machen können. Wir können Voice Cloning machen und können dann Anrufe machen über Telefon, logischerweise, teilweise eventuell sogar über Videocall, aber da sind wir noch nicht ganz so weit. Aber Telefonanrufe mit gefälschter, gestohlener Stimme sind aktuell gar kein Problem. Das klingt immer besser von Tag zu Tag und besser ist in diesem Fall hier nicht gut. Also im Zweifel fallen darauf dann eben Leute rein. Und wenn ihr mit euren Liebsten kein Safe Word ausgemacht habt oder kein Erkennungswort oder wie auch immer ihr es nennen möchtet, könnt ihr euch nicht vergewissern, ob die Person, die gerade mit euch spricht, auch wirklich die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Und wenn ihr dann von eurem besten Kumpel oder eben eure Eltern, eure Großeltern von euch einen Anruf kriegen und sagen, ey, ich habe hier gerade einen Autounfall gehabt und ich bin voll panisch und ich brauche ganz dringend Hilfe und kannst du mir bitte irgendwie Geld überweisen, sonst komme ich nicht klar und alles ist furchtbar. Und ihr überweist einfach blind dann an die angegebene IBAN oder sonst irgendwas, ohne Rücksprache zu halten oder eben ohne einen Erkennungswort zu haben, dann seid ihr mal eben ganz fix eine ganze Menge Geld los und ihr wisst nicht mal, dass ihr gerade auf einen Scam reingefallen seid. Das ist nur eine dieser Anwendungsmöglichkeiten, die wir mittlerweile haben, über die wir heute so ein bisschen sprechen wollen. Und das Thema, was wir eben letzte Woche hätten anschneiden können, uns dann aber dagegen entschieden haben, was dann in diese heutige Folge mit reinrutscht, ist die KI-Anwendung bzw. die nicht vorhandene KI-Anwendung von unserem Rechtsapparat und dass das auf Dauer auch noch große Probleme haben kann.
Ja, also im Thema Überwachung haben wir ja tatsächlich heutzutage schon sehr, sehr viele Tools über KI, also Chat-Protokolle durchstöbern und allem drum und dran. Das wird übrigens auch gerne genutzt, um für Scams, um zum Beispiel Schreibstile zu analysieren, weil jede Person hat ja eine eigene Art und Weise, wie sie Sätze formuliert. Manche benutzen Bindestriche an manchen Stellen oder bestimmte Wortformulierungen. Und man kann KIs daran schulen, dass sie das erkennen. Und zum Beispiel so funktioniert der Enkeltrick über WhatsApp, der gerne benutzt wird mit Hallo Mama, Papa, das hier ist meine neue Nummer, speichert die mal bitte, mir ist was passiert. Und dann geht das los. Da sitzt keine Person mehr auf der anderen Seite und tickert euch zu, wie man das sonst so kannte, sondern in ganz, ganz vielen Fällen hat man da eine kleine KI sitzen, die auf bestimmte Eventualitäten programmiert ist und dann dementsprechend darauf reagiert, je nachdem, was ihr schreibt, im Stile der Person, die sie ausgeben soll. Das ist schon ziemlich wild und dieses Learning dauert gar nicht so lange. Das kann aus dem Bekanntenkreis kommen, dass das Leute machen, die irgendwie was Schlechtes wollen. Es kann im Internet sein, wenn man in Chats oder sonstige Sachen aktiv ist und man kommt an Daten ran und da viele Leute mit ihren Daten sehr, sehr schlampig umgehen im Internet, muss man halt leider so sagen, kommt man halt sehr, sehr schnell an Telefonnummern. Da gibt's dann halt diese Sachen, dass man irgendwo auf irgendeiner Seite für einem Gewinnspiel zum Beispiel seine Smartphone-Nummer hinterlegen muss und schon geht das an einen Datenbroker und der verkauft das Zeug dann fröhlich weiter. Und natürlich können nicht nur legitime Firmen dann diese Daten kaufen, sondern auch absolute shady Firmen. Und dann hat man halt diese Sachen mit, da ist dann auf einmal der Anruf oder dann kommt eine Nachricht, man kriegt eine E-Mail auf seine Sachen von Bekannten, weil man kann ja den Halo auch mittlerweile fingieren. Dann steht dann eine komplett andere E-Mail-Adresse, zum Beispiel von einem Freund oder sonst irgendwas. Aber das kommt von einer ganz anderen Person. Und das ist alles heutzutage maschinell machbar. Da muss sich keine Person mehr hinsetzen. Und das stellt halt immer ein größeres Risiko dar. Gerade halt, wie wir es gesagt haben, bei Boomern, bei der älteren Generation, 50 plus, die sowieso schon mit Technik in vielen Fällen auf dem Kriegsfuß steht, notgedrungen ein Smartphone hat, damit sie noch mit ihren Enkeln zum Beispiel in Verbindung treten können, weil das alte Haustelefon nutzt ja so, heutzutage so gut wie niemand mehr. Und schon sind sie den Gefahren ausgesetzt. Denn auch diese Geräte sind nicht sonderlich sicher. Egal wie gut die damit werben mit wir haben diesen Datenschutz und da haben wir das und da haben wir diesen Antivir und hast du nicht gesehen. Trotzdem ist es heutzutage bei jedem Gerät irgendwie eine Leichtigkeit, da Schindluder mitzutreiben. Und deswegen, das hätte einfach letzte Woche den Rahmen gesprengt, hätten wir das noch mit beigebracht, dann wären wir wahrscheinlich bei 2 Stunden, 2,5 Stunden gewesen. Dementsprechend jetzt erstmal der Einstieg, was kann man noch Schädliches alles mit KI machen? Und wir werden wahrscheinlich dann auch in Kürze auf das Thema hineingehen, worum es nämlich geht, wie eingangs erwähnt, sowas auf Basis des Minority Reports, nämlich Überwachung durch KI. Und da sind wir tatsächlich traurigerweise schon echt weit.
Ja, was du gerade noch meintest von wegen Schindluder treiben mit Mobile Devices, das ist, glaube ich, tatsächlich weniger das Problem, weil um an so ein Mobile Device ranzukommen, beziehungsweise damit großartig was anzufangen, müsstest du schon ein bisschen mehr Plan haben. Das Problem ist eben, dass, wie du auch schon gemeint hast, die meisten Leute mit ihren Daten nicht sonderlich schlau umgehen. Da werden Chatverläufe gescreenshottet und auf Twitter und sonst wo hochgeladen, woran du trainieren kannst. Leute laden, so wie wir, Videos tonnenweise ins Internet hoch oder machen Voice Reveals, wo sie dann eben eine Memo aufnehmen und die auch irgendwo hochjagen auf Social Media. Es reicht 1 Minute an Audiodaten von euch, um eure Stimme zu kopieren. Das ist nun mal leider so. Es tut mir leid, ihr wollt es nicht hören, aber es ist dummerweise so. Entsprechend, wie gesagt, die Devices sind weniger das Problem. Die Art und Weise, wie mit den persönlichen Daten umgegangen wird, ist das Größere. Und da denke ich mir halt auch so, ist auf der einen Seite natürlich unglaublich schwer, das jetzt wieder zurückzuschrauben, weil wir jetzt in der Ära von AI-Features sind, die eben dann super einfach, ich meine, du brauchst ja nicht mal großartig trainieren. Du könntest theoretisch dir, keine Ahnung, einen ChatGPT Model 4 oder du könntest dir einen Gemini, was auch immer, abonnieren, musst du ja nicht mal großartig dir irgendwie selber anlernen. Du abonnierst dir sowas, hast dann pro Modell laufen, kannst das dir dann irgendwo auf einer Serverfarm hochfahren und kannst von da an dann anfangen, deine Nachrichten zu verteilen, ist alles gar kein Problem, weil wenn ihr es noch nicht gemacht habt, probiert es einfach mal aus, wenn ihr euch damit sicher fühlt, schreibt einen Text, es muss nicht mal ein Text sein, wie ihr ihn normalerweise schreiben würdet, schreibt einen Text, der überhaupt nicht eurem Stil entspricht und sagt dann einem KI-Modell, zum Beispiel ChatGPT oder Gemini, hey, Ich habe hier diesen Text geschrieben. Bitte schreibe diesen Text logisch sinnhaft weiter in dem gleichen Stil, wie dieser Text geschrieben ist. Und ihr werdet sehen, diese Dinger sind anhand von diesen paar Passagen, die ihr geschrieben habt, mal ein paar Texte, paar Sätze, ist das Ding erstaunlich gut, euren Stil zu erraten und zu kopieren. Also da ist, also Training wäre da wirklich zu viel gesagt. Das ist minimal, was dafür notwendig ist, um das dann eben zu übernehmen. Und da ich heute mit der Familie das Vergnügen hatte, auch wieder den Technikberater zu machen, weil das eben so in meiner Familie so ist, ich arbeite in der IT, ich mache alles Technische, ich kann alles fixen, hatte ich das Problem, von einer älteren Person ein Telefon in der Hand zu haben, und da hieß es dann, ja, ich kann hier meine WhatsApp-Sprachnachricht nicht hören, und da ging es tatsächlich auch nur so weit, dass man die Lautstärke des Gerätes hochstellen musste, damit die Sprachnachricht gehört werden konnte. Also wir reden hier teilweise von solchen Leveln von Technikverständnis, und wenn da dann eine Nachricht kommt von wegen, hey, ich bin die und die Person, und sie schreibt auch so ähnlich, wie sie immer sonst schreiben würde, eventuell wurde noch irgendwo ein Bild abgegriffen, dann wird das mitgepostet, das ist meine neue Nummer, bitte schreibt mir ab jetzt hier, dann wird erstmal eine kleine Konversation aufgebaut, und irgendwann kommen dann eventuell Bitten oder Forderungen. Also es könnte einfacher nicht sein, so perfide ist das. Und wo wir bei Sicherheit von Mobile Devices waren, ich weiß, wir sprengen damit jetzt auch so ein bisschen den Rahmen, aber es ist ein aktueller Sicherheitsbreak, den ich besprechen möchte in dem kleinen Rahmen, den wir haben. Er richtet sich in erster Linie an iPhone-User. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal bei Android gab in irgendeiner ähnlichen Form, aber aktuell hat Apple iOS ein großes Problem. Scammer haben rausgefunden, wie sie den Capture umgehen können auf der Passwortvergessen-Seite von Apple selber. Und wenn eure Apple-ID, also sei es jetzt eure Telefonnummer, eure E-Mail-Adresse, wie auch immer, wenn die irgendwo im Internet kursiert, dann können die Scammer damit auf diese Passwortvergessen-Seite gehen und können damit brute-forcen und so oft quasi diese E-Mail-Adresse da rein spammen, dass ihr Codes kriegt auf euer Device, wo ihr eingeloggt seid, also jetzt in meinem Fall zum Beispiel dieses Gerät hier. Und dann kriegt ihr hunderte, tausende von Pop-ups, von System-Notifications. Es ist ja nicht mal irgendwie in diesem Fall Scam, sondern Apple denkt, ihr versucht gerade euer Passwort zu resetten und gibt euch deswegen eine Meldung, ey, bitte bestätige, dass du dein Passwort resetten willst. Das Problem ist, wenn ihr das nicht seid und dieser Scammer versucht über Brute Force, also wirklich tausende von Angriffen auf euch, eure Daten zu kriegen, beziehungsweise dass ihr darauf drückt, dass ihr euer Passwort resetten wollt, erstens kommt dann der Scammer in diesem Moment dann da rein, kann euer Passwort ändern und kann euch aus all euren Geräten ausschmeißen und so weiter und so fort, hat plötzlich euren Apple-Account. Ungeil, weil damit sind meistens sehr viele Dienste verknüpft. Und zweitens werdet ihr wahrscheinlich irgendwann aus Frustration entweder da draufklicken oder versuchen, es zu ignorieren. Schritt 2 dieses Scams ist dann häufig, dass die Angriffe aufhören, und wenn irgendwie eure Telefonnummer bekannt ist, kriegt ihr einen gefälschten Anruf vom Apple-Support. Das Problem ist, das ist wirklich dann die gespoofte Apple-Nummer. Also da steht dann wirklich Apple-Support, die rufen euch an und sagen, ey, ja, hier, wir sind Apple-Support, wir haben mitbekommen, dass jemand versucht, dein Device anzugreifen. Wir helfen dir, alles gar kein Problem. Schicken euch dann eine SMS mit einem Code an eure Telefonnummer und ihr sollt denen diesen Code geben. Und in dem Moment, wo ihr denen diesen Code gebt, habt ihr auch euren Account verloren. Dazu eine wichtige Information. Und die müsst ihr euch merken, wenn ihr Apple-User seid. Apple Support oder allgemein Apple wird euch niemals ungefragt anrufen. Es sei denn, ihr bittet um Rückruf, es sei denn, ihr habt vorher den Support kontaktiert und habt aktiv eure Nummer hingegeben und habt gesagt, ey, ich bitte um Rückruf, ich habe ein Problem. Die werden niemals von selbst bei euch anrufen. Das muss man dazu jetzt mal gesagt haben. Das ist ein Scam, der aktuell rumgeht. Der hat schon sehr viele Accounts geknackt, einfach weil die Leute völlig erschlagen sind von diesen Notifications. Du kannst deine Devices dann zwischenzeitlich nicht mehr benutzen, weil die komplett überladen sind von diesen Meldungen. Für diejenigen, die es interessiert, das ist ein sogenannter Multi-Factor-Authentication-Bombing-Angriff, weil ihr wirklich bombardiert werdet mit diesen Notifications. Und das ist eben das, was auf Apple gerade rumgeht. Mehr in Amerika, glaube ich, und nicht zwingend in Deutschland oder Europa. Lässt sich durch Apple auch einigermaßen einfach beheben, indem sie rausfinden, wie die Scammers geschafft haben, den Capture zu umgehen. Aber solange Apple diese Lücke nicht fixt, kann es eben passieren, dass ihr Opfer dieses Angriffes werdet, wenn eure Daten irgendwo einsehbar sind, zumindest wie gesagt eure E-Mail-Adresse, die mit eurem Apple-Account verknüpft ist, oder gar eure Telefonnummer. Gut, aber so viel zu Scammern, die aktuell Apple plagen. Die Frage ist, worüber wollen wir noch sprechen? Also ich meine, wir haben zu dem Thema Überwachung noch ein bisschen was. Wir können noch ein bisschen was erzählen darüber, warum zumindest die deutsche Polizei aktuell nicht so viel mit KI macht, wie sie wahrscheinlich machen wollen würde. Und du hattest noch das Beispiel genannt aus Asien. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir anfangen?
Ich würde einfach mal sagen, wir fangen bei unserer Polizei an. Das ist, denke ich mal, der einfachste Einstieg, weil wir haben es ja schon, Massendatenspeicherung und. Das sind ja auch immer wieder Forderungen. Und gerade in Verbindung mit KI kann man aus der Massendatenspeicherung ja unglaublich viel Informationen gewinnen, weil man das super gut auslesen kann. Kleiner Funfact am Rande, in keinem Land, wo Massendatenspeicherung eingesetzt wird, hat die Strafverfolgungsbehörde mehr Erfolge erzielt. Eher im Gegenteil, weil sie durch die schiere Datenmenge, weil halt Leute sehr, sehr schlampig mit ihren Daten sind, gar keine Informationen ziehen konnten. Da war so viel Bullcrap zwischen, dass sie keinerlei Möglichkeit hatten, irgendwelche sinnvollen oder quasi entlarvenden Daten rauszufinden. Also sie hatten keine Möglichkeit, irgendwelche Chatgruppen, wir sind nicht monetarisiert, deswegen dürfen wir diese Worte noch benutzen, zum Beispiel mit terroristischer Planung oder sonst irgendwas auszulesen, wo halt Backdoors in Messenger-Diensten hinterlegt waren. Es war nicht möglich. Mit KI wäre das eventuell wieder anders, weil man die auf spezielle Schlagworte trainieren könnte. Das funktioniert aber nicht. Ich meine, wir haben Tools im Umlauf wie Pegasus und allem drum und dran, die wirklich mächtig sind, was das Ganze angeht und KI-gestützt jede Menge Schaden auch anrichten könnten, wenn die Polizei das machen würde, zum Beispiel Geräte sperren, dauerhafte Ortungen und so weiter und so fort. Das könnten sie auf allen Geräten machen, also eine tatsächliche dauerhafte Totalüberwachung. Steht natürlich komplett konträr mit unseren Datenschutzrichtlinien, die wir in Deutschland haben, zum Glück. Aber die Polizei, gerade wenn man in konservative Kreise schaut, also in die CDU-CSU-Region, also auch mal mehr so nach Süddeutschland, die hätten halt richtig hart Bock, alles KI überwacht zu haben, was halt irgendwelche Chatverläufe und Massendatenspeicherung und so weiter und so fort angeht.
Der Vorteil von KI wäre ja in dem Fall auch, ich meine, jetzt nach Stichworten zu suchen. Ich meine, wenn du jetzt am Telefon hängst und du sprichst von Bombenanschlag, Terroranschlag, bla bla bla, natürlich kann sowas über Stichworte relativ einfach gefiltert werden. Dafür sind die Stichworte ja da. Was aber häufig dann unter dem Radar fliegt, sind Umschreibungen oder Sachen, die im Kontext verloren gehen. Und gerade da ist ja KI auch super. Also Kontext, je nachdem, wie gut das Model ist, je nachdem, wie viele Tokens es sich gleichzeitig quasi merken kann, um da jetzt mal ein bisschen zu umschreiben, wir wollen nicht wieder zu hart ins Technische gehen, aber je nachdem, wie groß der Kurzzeitspeicher ist, wenn wir es mal so nennen wollen, das Kurzzeitgedächtnis von dem Model, könnte es auch ganze Unterhaltungen sich einfach merken und wissen, okay, guck mal, da wurde vorhin darüber gesprochen und das hier kommt häufiger vor und das hier könnte eventuell dann das bedeuten und so weiter und so fort. Also es spricht jetzt der KI auch wieder ein bisschen zu viel I zu, um ne, deine Anekdote vom letzten Mal zu benutzen. Da ist noch nicht so viel mit Intelligenz. Das ist eben alles Wahrscheinlichkeiten. Dennoch, Wahrscheinlichkeiten sind in diesem Fall durchaus praktisch. Weil wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person das damit meint, statt dem, was sie eigentlich geschrieben hat? Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Person, die eventuell in der Vergangenheit schon mal dieses getan hat, in der Zukunft jenes machen wird? Ich meine, ne, das ist ja der ganze Apparat, der dahinter steckt, basiert auf Wahrscheinlichkeiten und damit sind diese Modelle tatsächlich erstaunlich gut. Entsprechend wäre das natürlich eine Art, wie man damit umgehen könnte, dass man mit diesen Daten, die man dann da hat, der KI-Modelle raufjagt. Natürlich, das von Hand auszuwerten, ist völliger Schwachsinn. Wer soll das machen? Wie viele Leute sollen das machen? Und wer verliert da bitte nicht den Überblick? Und vor allem, wo wird das gepflegt? Also ich kann mir da schon wieder vorstellen, wie dann teilweise da so Datenanalystinnen irgendwie rumsitzen und dann irgendwelche Datenbanken auswerten, da dann anhand dessen irgendwelche Excel-Sheets führen. Diese Excel-Sheets werden dann wieder auf irgendwelchen Servern abgelegt, um dann da zu versauern. Das bringt ja niemandem was. Also das ist ja einfach Beschäftigungstherapie sondergleichen. Und wenn wir da jetzt eben ein AI-Model draufsetzen würden, da wäre da natürlich wesentlich mehr in Anführungszeichen zu holen. Dazu muss man aber auch sagen, da wird es dann richtig, richtig gefährlich. Ein AI-Model hat dummerweise immer noch das Problem, dass sie unter Halluzinationen leiden. Also, ne, was bedeutet das nochmal? So ein kleiner Refresh-Kurs. Halluzination bedeutet, ich kann ein AI-Model fragen, was ja auf einem Riesenset an Daten trainiert wurde, ey, kannst du mir mal sagen, bitte, gab es eine Studie, wo schon erfolgreich Krebs mit Smarties geheilt wurde? So nach dem Motto. Kann ich ein AI-Model fragen? Und im schlimmsten Fall, bei diesem absurden Beispiel, sagt mir das AI-Model jetzt, na klar, kein Problem, hier, 2012 gab es eine Studie von der Universität Bangladoodle, gibt's auch nicht, dummerweise. Und da haben sie dann diese Studie und generiert dir sogar einen Link, der dann ins Leere führt. Und da könnte man jetzt noch behaupten, ja, okay, vielleicht wurde das Dokument gelöscht oder was auch immer, es wurde verschoben. Wer weiß, ist ja eine Studie von 2012, kann schon mal passieren. Aber das Ding hat sich das in diesem Fall einfach alles ausgedacht, hat es halluziniert, weil es einfach bloß anhand der Wahrscheinlichkeit, was könnte das nächste Wort sein oder der nächste Buchstabe, die den nächsten Buchstaben bzw. das nächste Wort ausgespuckt hat. Da steckt kein Wissen hinter, es ist keine Intelligenz, das Ding denkt nicht. Und das ist immer noch das, wo glaube ich, viele nicht hintersteigen. Das AI, wir sind immer noch nicht bei AI, wir sind nicht bei KI, wir sind bei Wahrscheinlichkeitsgenerierung. Diese Transformer-Model denken nicht, das ist sehr wichtig. Und wenn man da dann jetzt sagt, hey, wir haben diese Massendatenspeicher, da sind ganz viele Daten drin, da sind Chatverläufe drin, da sind transcribed Telefonanrufe drin, da sind, keine Ahnung, Verhaltensmuster drin von Leuten, da sind Shoppingverläufe drin eventuell, da sind sowas wie Google und Apple Maps ja unter anderem machen, beliebte Orte, wo die häufiger sind und so weiter, ist da alles drin, können wir alles auswerten. Und dann geht die AI dahin. Und dann wird sie von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin gefragt, vom deutschen Staat, ey, wie sieht's denn aus, was hat denn Spike bitte für ein Bedrohungspotenzial? Nehmen wir durch jetzt einfach mal als Beispiel. Was hat denn der Spike für ein Bedrohungspotenzial? AI, spuck mir bitte das aus anhand der Daten, die du im Massenspeicher gefunden hast. Und dann dreht das Ding einfach völlig frei und sagt, ja, also den müssten wir jetzt auch als Startfeind Nummer eins einkleiden, weil er hat dies gemacht, jenes gemacht, das gemacht. Und wenn du dann als gute Person des öffentlichen Dienstes, wenn du dann nicht dahinter bist und dann irgendwie in die Akten jeweils reingehst oder schaust, dass du dann nochmal das validierst, was dir die AI ausgespuckt hast, sondern theoretisch sagst, ja, das kann ich nicht nachvollziehen, das sind viel zu viele Daten. Ich meine, das machen ja auch Leute immer, die mit unsupervised Neural Networks arbeiten. Unsupervised in diesem Fall wirklich, du weißt nicht, wie der zu diesem Entschluss gekommen ist. Du hast vorne Daten reingegeben, hinten sind Daten rausgekommen, du hast keine Ahnung, was zwischendrin passiert ist. Ist alles eine Blackbox. Und wenn man AI in der Strafverfolgung so behandeln würde, na dann gute Nacht. Also solange wir Transformer haben, die halluzinieren, ja, es ist eine sehr dystopische Zukunft. Weil dann wirst ich weiß gar nicht, in welchem Film das ist, sorry, dass ich nur mal ins Wort falle, ich weiß nicht, in welchem Film das ist, aber es gibt einen Film, den habe ich teilweise in Parts auf TikTok bekommen, und ja, wir haben keine Folge ohne TikTok, in Parts habe ich den auf TikTok bekommen, wo ein Mann, ich glaube lateinamerikanischer Herkunft, keine Ahnung, der wird ins Gefängnis gebracht und der hat halt theoretisch nie was begangen. Ich habe den Film nicht komplett gesehen, sondern nur diesen TikTok-Pass, deswegen weiß ich nicht genau, wie die Story weitergeht, aber auf jeden Fall gibt es in diesem ganzen Prozess keinen Menschen, mit dem er sprechen kann. Das heißt, er sitzt in seiner Gefängniszelle, da hat er einen Roboter-Polizisten, der ihn verhört. Er hat danach die Möglichkeit, seinen Anwalt zu kontaktieren. Dieser Anwalt ist aber auch bloß quasi ein Videobildschirm und so weiter und so fort. Und wenn das unsere Strafverfolgung wäre in den nächsten, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahren, dann könnten solche falschen Beschuldigungen, falschen Verhaftungen extrem häufig werden.
Ja, das war tatsächlich der Grund, warum ich anfangs quasi so eine fiktive Hommage an den Minority Report mit reingenommen habe, denn ungefähr da läuft das ja so. Dort sind es ja Menschen quasi, die angeschlossen sind als ein neurales Netzwerk, die dann quasi auf Basis von Stimmanalyse, Bewegungsmustern, Vorfällen und allem drum und dran halt ermitteln. Die werden dann von dieser Strafverfolgungsbehörde angerufen und reden mit denen. Und dann während dieses Gesprächs kommt dann halt potenzieller Alarm, Mordwahrscheinlichkeit an Person XY, und dann rücken die schon aus. Und in dem Film, das ist jetzt natürlich ein Spoiler, passiert es irgendwann, dass der Kommissar Anderton, der halt dafür da ist, man kennt diese Szenen so gerne aus diesem Film, wo er dann vor seinem Display sitzt und dann mit Fingern und so diese ganzen Sachen zurechtzieht, dass es irgendwann so kommt, dass diese Precourse zu ihm sagen, während er da am Suchen ist, dass von ihm jetzt eine potenzielle Gefahr ausgeht und er verhaftet werden muss. Also wird er von der Person, die diese Straftaten, also diese noch nicht geschehenen Straftaten verfolgt, zu der Person, die von diesem System, für das er arbeitet, auf einmal angefangen wird zu jagen. Und solche False Positives würden sich heutzutage, hätten wir halt diese Möglichkeit, oder die Polizei, die Strafverfolgungsbehörden würden diese Möglichkeit nutzen, wir hätten etliche False Positives. Was bedeutet das für die, die jetzt mit dem Englischen sich so mächtig sind? Es ist eine unbegründete Verdächtigung. Es ist nichts passiert, es ist eigentlich kein Fall da, aber die KI sagt jetzt, potenzielle Gefahrenpunkt gefunden. Wir müssen diese Person einsperren und eventuell schon mal vorweg den Prozess machen, bevor irgendwas passiert. Und das würde unseren Rechtsapparat komplett aushebeln. Also wir müssten dann quasi kontingent mal 100 aufstocken, was PolizistInnen angeht. Ich meine, wir kriegen es ja noch nicht mal hin, eine vernünftige Cybercrime-Force einzurichten. Ich habe letztens eine Doku dazu gesehen. Die einzigen, die sich dazu geäußert haben, waren Sachsen. Die haben dann Sachsen oder Thüringen, die haben ungefähr 22 Leute für das ganze Bundesland. Sehr wild. Also, und die Leute sind dann halt auch so, sagen wir mal, noch so gute 10, 15 Jahre älter als ich. Ich werde dieses Jahr 40. Also von daher schon ein bisschen kritisch, finde ich das Ganze. Das wäre ein massiver Albtraum. Aber wir haben ja schon in gewisser Weise, und ich finde, da können wir jetzt gut den Schwenk machen, weil das basiert ja mit da drauf. Wir haben schon gesagt, es geht auch um ein anderes Land. In dem Fall besonders China in dieser Kategorie mit der Massenüberwachung über Kameras, über das sogenannte CCTV, was sich ja so weltweit über diesen Begriff quasi gebündelt hat, und dem sogenannten Social Scoring. Anhand von Kameraaufnahmen und von Verhalten wird quasi ein Richtwert oder eine Nummer errechnet, wie vertrauenswürdig du bist quasi für den Staat. Das kann dafür sorgen, dass umso niedriger dein Standing ist im Social Score, dass du bestimmte Privilegien, sagen wir, verlierst. Du kannst deine Arbeitserlaubnis verlieren, du kannst deine Wohnung verlieren. Es kann untersagt werden, dass Menschen mit dir interagieren, weil sonst deren eigenes Scoring fallen würde, weil sie mit dir zusammen quasi gesehen wurden. Das ist richtig wild. Und dort nutzen sie zum Teil KI für halt die Gesichtserkennung. Was sehr wild ist, die können dich nämlich auch erkennen, und das können unsere Systeme hier noch nicht, das ist immer dieses Wilde, selbst wenn die Leute eine Maske tragen. Anhand von Körperbau, der oberen Augenpartie, der Art, wie man schaut, die Mimik, die trotz Maske durchgeführt werden kann. Das ist richtig wild. Ich habe auch einige Dokus über dieses Social Scoring gesehen und ich finde das massiv erschreckend. Vor allem finde ich erschreckend, dass es auch hier in Deutschland schon gefordert wurde.
Das ist halt auch ein ganz großes Problem. Allgemein Social Scoring, dann bist du plötzlich ein Mensch zweiter Klasse, darfst nicht mehr einkaufen gehen oder nur noch in bestimmte Orte, wo dann eben alles eventuell sogar wesentlich teurer ist oder so. Du wirst halt in eine Schublade geschoben und kommst dann erstmal nicht mehr raus, weil du dann quasi für den Abstieg programmiert bist. Da gibt's ja auch eine wunderbare, ich meine, wer von euch schon mal gesehen hat, eine Folge von Black Mirror, der kennt wahrscheinlich jetzt auch, worauf ich anspiele. Aber da gab's auch eine Folge mit Social Scoring, wo jede Interaktion, die man mit einem anderen Bürger, Bürgerin hat, dann über das eigene Smartphone noch bewertet wurde, konnte man 0 bis 5 Sterne geben oder 1 bis 5 Sterne, keine Ahnung. Und dieses Social Scoring, was man dann selber hatte, hat alles möglich bestimmt, in welche Viertel man ziehen durfte, ob man gut genug war, um einen Kredit aufzunehmen, etc. pp. Also das fällt da stark mit rein, wäre ein riesiges Problem. Worauf ich gerade noch eingehen wollte, um den Minority Report-Kram noch abzuschließen. Minority Report wirft ja einerseits eine große Debatte über Überwachung auf, andererseits aber auch eine große moralische Debatte. Können wir Menschen überhaupt schon in den Strafvollzug führen, die ja per se noch nichts verbrochen haben? Also kannst du jemanden des Mordes anklagen, nur weil theoretisch ein Mord hätte passieren können? Wie willst du das machen? Weil da hast du ja auch schon angesprochen, damit würde unser Rechtssystem komplett kollabieren. Weil gerade Mord ist ja auch immer so ein richtig spitzfindiges Ding. Mord braucht ein Motiv, Mord braucht Planung, Mord braucht Vorbereitung und braucht vor allem, wie gesagt, einen Vorsatz. Sonst ist es Totschlag. Wie wäre es denn jetzt gewesen, wenn ich im Affekt irgendwie mit einer anderen Person aneinander gerate und dann kommt es zu einem Zwischenfall und dann fällt die Person plötzlich vor mir tot um? Ist das dann von dem System als Mord deklariert? Dann komme ich für weiß ich wie lange ins Gefängnis oder wenn wir uns in Amerika befinden, in manchen Staaten, bin ich dann selber auf dem Grill oder eben ist es Totschlag? Und wie wird das vom System bestimmt? Ist dann da noch ein Richter im Prozess mit drin oder nicht? Und wie funktioniert das? Weil es ist ja nicht passiert, im besten Fall, weil das System vorausgegriffen hat.
Na, also schwierig. Ich meine, wie hier kannst du ja auch verurteilt werden, wenn du zum Beispiel, aber das ist dann halt ein spezifischer Fall, wenn rauskommt, dass du zum Beispiel einen Mord geplant hast, ne, dass du angefangen hast, diese Planung zu vollziehen, dass du dich darauf vorbereitest, dass du zum Beispiel Waffen, Werkzeuge organisierst, um diese Tat zu begehen. Bei Minority ist es halt aber so, dass auf Basis von Wahrscheinlichkeitsberechnungen zum Beispiel Ehepartner hat mitbekommen, der andere Ehepartnerin betrügt diese Person. So, dann weiß die, dann wissen die Precourse, okay, erhöhtes Gewaltpotenzial. Ist im Besitz einer Waffe. Wahrscheinliches Szenario wird sein, er wartet und erwischt sie zu Hause. Und danach rücken die ja schon aus. Also quasi der gefasste Gedanke, dieses Gedankenpotenzial, dass es zu diesem Mord kommen könnte, wird quasi vorhergesehen, in Anführungsstrichen. Und auf Basis dieser Diagnose wird dann schon ausgerückt und es wird der Prozess gemacht. Sie haben geplant, das und das zu machen. Dann sagt er, dann kommt, ja, aber ich habe hier, ja, aber unsere Precourse haben uns das hier gesagt, hier ist das Protokoll dazu, sie sind schuldig im Sinne der Anklage, weg. Und genau so hart funktioniert das da. Da wäre halt nichts mehr mit wirklicher Strafverfolgung, Beweissicherung oder sonst irgendwas, sondern man verlässt sich zu 100% auf ein System, sieht dieses System als unfehlbar an, und das ist schon mal ganz schwierig, auch wenn wir KIs irgendwann haben sollten, die man wirklich als das bezeichnen kann, die künstlich sind und intelligent, wird immer ein Fehlerpotenzial dabei sein. Ich hatte letztens auch wieder eine Diskussion mit einem Mensch, der behauptet, er hätte 100% Objektivität erreicht. Das ist unmöglich. Und selbst Maschinen werden niemals in der Lage sein, 100% Objektivität zu erreichen, denn sie haben immer irgendwo Sachen gelernt auf Basis von Meinungen, die zu einer bestimmten Subjektivität neigen werden. Also Objektivität ist nicht zu erreichen, aber genauso wird das in Minority Report angesehen. Das System ist komplett objektiv, keine eigene Meinung, keine Erfahrungswerte, und danach agiert es, deswegen ist es unfehlbar. Und das ist halt auch noch eine große Gefahr, weil gerade Strafverfolgungsbehörden oder halt, wie wir es in China jetzt das Beispiel hatten, mit einem Social Scoring und einem und dran, die verlassen sich zu sehr auf ihr System, hinterfragen dieses System nicht, sondern leben einfach danach und akzeptieren es. Und das finde ich schon mal auch eine ziemlich große Gefahr in dem Umgang mit diesen Mechanismen, die wir über KI haben.
Ja, definitiv. Das Problem ist halt, du hast natürlich auch einen menschlichen Fehlerfaktor, das kann immer passieren, aber sobald du anfängst, dich komplett auf dein etabliertes KI-System, wie gesagt, große Anführungszeichen, auf dein KI-System zu 100% zu verlassen, wirst du Leute massenhaft einsperren oder anklagen, die tatsächlich, als, wie du schon erklärt hast, als false positive ins System geraten sind, ohne tatsächlich sich irgendwas haben anmerken oder zu Laste haben fallen lassen, was ein sehr, sehr großes Problem sein könnte. Die Frage ist natürlich, werden wir zumindest in Deutschland jemals genau bei dieser Intensität landen? Und so wie ich unseren deutschen Apparat kenne, wird das zumindest, bis wir da sind, noch Jahre dauern. Denn wir haben ein Problem, in Anführungszeichen. Zumindest hat der deutsche Apparat ein Problem. Du als normaler sterblicher Bürger, als normale sterbliche Bürgerin, du kannst dir sehr viele Tools, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind, einfach so aus dem Netz ziehen oder als Cloud-Service benutzen. Beispiel ChatGPT, Beispiel DALL-E, also die künstliche Bilderzeugung, oder sowas wie, keine Ahnung, irgendwelche Face-Recognition-Software. Kann man sich alles for free im Netz besorgen, kann man alles benutzen, ohne irgendwelche Probleme. Wo natürlich dann das Problem aber für den offiziellen Apparat kommt, ist, da muss dann alles auf Herz und Nieren geprüft werden. Da müssen Datenschutzrichtlinien eingehalten werden, da müssen teilweise komplett neue Datenschutzparagraphen aufgesetzt werden für diese neue Technologie, wenn man die eben nicht auf dem Schirm hatte vorher. Das muss alles reguliert werden, das muss alles quasi in Stein gemeißelt werden. Da braucht es Gesetzesentwürfe für, wie darf man damit umgehen, was darf die Technologie machen, was darf sie nicht machen, wofür darf man sie benutzen, wer darf sie benutzen und in welchem Grad. Und bis wir das alles wirklich so niedergeschrieben haben, wird das noch eine ganze Weile dauern. Weil gerade Datenschutz ist ein extrem wichtiges und sensibles Thema, ein sehr heikles Thema. Und deswegen glaube ich, genauso wie wir eben mit dem autonomen Fahren, was ja einerseits Datenschutz, andererseits auch ethische Probleme mit sich bringt, werden wir da noch eine ganze Weile brauchen in Deutschland. Genauso glaube ich, dass wir mit extrem übergreifenden und analysierenden KI-Tools noch eine ganze Weile brauchen werden. Ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ich kann da falsch liegen, und wir starten in 2 Wochen mit dem ähnlichen KI-Profiling wie China an den Start, bezweifle ich. Aber das wäre so meine Einschätzung, wie oder was die KI-Revolution im deutschen Staatsapparat aufhalten wird. Es wird die Datenschutzgeschichte sein.
Ja, und da bin ich auch ehrlich gesagt sehr, sehr froh drüber. Ich meine, wir haben ja sowieso bei dem Thema KI und Staat kommt man am Politischen nicht vorbei. Wir haben natürlich Strömungen, die den Datenschutz sehr, sehr gerne aufweichen würden, gerade wenn es um Kapital oder sonst irgendwas geht für die Marktwirtschaft, weil alle Daten müssen dauerhaft verfügbar sein. Und der gläserne Mensch möchte am besten erzeugt werden, auch mit am besten öffentlicher Einsicht in die privaten Geldkonten und so weiter und so fort, damit man da auch alles schön überblicken und überwachen kann. Zum Glück haben wir doch recht fähige Datenschutzbeauftragte in Deutschland, auch wenn die immer wieder unter Feuer stehen, dass die sich irgendwann auch sagen, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job und dann hört man von den Personen eigentlich einfach nichts mehr. Oder dass es so weit geht, dass wenn irgendwelche Sachen kommen, sie nicht ernst genommen werden, dass sie dann zum Beispiel den Klageweg einreichen müssen. Das hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Bestes Beispiel immer wieder, was wirklich irgendwie jede Legislatur einmal um die Ecke kommt aus konservativ-rechten Kreisen, ist halt die Massendatenspeicherung, die kommt immer wieder, wenn irgendwas ist. Und es geht um Datenschutz und um Strafverfolgung, ist sofort die Massendatenspeicherung wieder auf dem Tisch. Das heißt, es muss jedes Jahr quasi mindestens alle 4 Jahre wieder darüber verhandelt werden, dass die absoluter Schwachsinn ist, dass niemand die Kapazitäten für die Auswertung hat und dass man mit der Massendatenspeicherung erstmal jeden Bundesbürger automatisch unter einen Generalverdacht stellt, weil es müssen ja dann von allen Personen auch die Daten quasi erfasst werden, wobei dann immer kommt mit, ja, aber wir erfassen ja nur die von potenziellen. Ja, dann werden halt einfach alle potenziell eingestuft und dann erfasst man von allen. Es ist ja so geplant gewesen, dass es keinen richterlichen Beschluss braucht, sondern die können dann einfach beigehen. Ja, also der Pelzi, der war jetzt letztens in Berlin unterwegs und hatte eine grüne Jacke mit Basecap an, der hatte doch garantiert was zu verbergen, sonst hätte er nicht die Basecap angezogen und so eine unauffällige Jacke in der Stadt. Das müssen wir mal genauer überprüfen. Und dann wird ein komplettes Profil erstellt. Es ist ja super, dass wir uns beide gegenseitig als Beispiele nehmen können. Bei mir würden sie garantiert was finden, weil ich mich ja aktivistisch sehr, sehr stark momentan bewege, gerade was Aufklärung angeht, da hätten einige auch richtig was zu suchen und würden mich wahrscheinlich als potenziellen Gefahrenfall einstufen, je nachdem, aus welcher Richtung man schauen würde. Die einen würden sagen, jo, ist cool, was der macht, und die anderen würden sagen, nee, das ist schon ziemlich gefährlich, was der Typ da macht. Dementsprechend, und KI hat halt diese Wertung nicht, und der KI wird zum Beispiel diese Wertung vorgegeben, das ist gut, das ist schlecht. So viel zum Thema nämlich mit Intelligenz, das ist nicht da, sondern die nimmt die Sachen, die sie vorgegeben kriegt, und handelt in diesem Bewegungsrahmen, ist, denke ich mal, die passende Begrifflichkeit dafür. Und das stellt
Innerhalb
halt
der
auch ein Problem
Parameter,
dar.
ja.
Genau, innerhalb der Parameter. Weil je nachdem, welche Person du da dran sitzt, die dieses bewachen soll oder überwachen soll, weil eine KI muss natürlich überwacht werden in solchen Fällen, werden verschiedene Sachen eingegeben, die sehr, sehr subjektiv dargestellt sind. Und schon hätten wir wieder massive Probleme.
Ja, ich meine, ich werde bei diesen ganzen lernenden Modulen nie müde, diesen Chatbot zu erwähnen, den Microsoft damals rausgehauen hat und auf Twitter losgelassen hat. Tay, könnt ihr gerne nachgoogeln, ist erschreckend und witzig zugleich, weil das Ding von Microsoft so aufgebaut wurde, hey, wir lassen es auf Twitter los. Leute können das Ding antweeten und können dann entsprechend mit dem Input, den das Teil dadurch erhält, das Modell mit beeinflussen. Ich glaube, es hat keine 24 Stunden gedauert, bis das Ding rassistisch war und angefangen hat, Hitler-Memes, auch Memes hier in großen Anführungszeichen, Hitler-Memes zu produzieren. Also entsprechend muss AI immer überwacht werden, muss immer moderiert werden. Moderation ist hier ein ganz, ganz wichtiger Begriff, weil wir sonst eben in den Bereich kommen, dass das Ding eventuell Daten aus bestimmten Quellen frisst und die als Wahrheit anerkennt. Und dann haben wir eben eine rassistische AI oder wir haben eine sexistische AI, weil zum Beispiel, wie gesagt, Patternerkennung, daran ist AI super, AI erkennt, hey, also ich habe jetzt festgestellt, ich habe mir ganz, ganz viele Bewerbungen angeschaut und daraufhin dann auch die entsprechenden Einstellungen. Also die Frauen, die hier eingestellt wurden, die haben in der Regel weniger verdient. Ergo muss das ja bedeuten, dass Frauen in der Regel einfach weniger zu verdienen haben. Also wenn die AI dann jetzt die Einstellungen übernimmt, dann weiß es, hey, wenn sich eine Frau bei mir bewirbt, dann darf ich der weniger Geld geben als dem männlichen Äquivalent. Cool. Dankeschön. Schon haben wir eine sexistische AI trainiert, einfach bloß, weil wir die Daten nicht vernünftig moderiert und selektiert haben.
Ja, und das, wie lange war das? Es hat keine 24 Stunden bei Tay gebraucht, glaube ich, ne, bis das soweit war. Erst völlig freundlich und unschuldig mit, hallo, mein Name ist so und so, ich bin eine künstliche Intelligenz, haben sie, glaube ich, hingeschrieben und einem drum dran, ich freue mich, mit euch zu interagieren. Dann die ersten Gespräche waren noch sehr human und dann kamen sofort die Vollidioten um die Ecke, die quasi dort rechtsextreme und sexistische Narrative gefüttert haben. Und weil die Masse so groß war, ist diese KI komplett aus dem Ruder gelaufen. Neben den Hitler-Memes hat sie auch noch unglaublich gefährliche rechtsradikale Äußerungen übernommen und verteilt, hat Links verteilt in verschiedensten Sprachen von verfassungsfeindlichen Organisationen oder Seiten. Also ich habe Compact-Links gesehen, noch und nöcher, wo dann bestimmte Sachen beworben wurden durch die KI. Das war richtig wild, dass Microsoft einfach nur noch den Stecker ziehen konnte, weil das Ding runterfahren wäre auch nicht mehr so einfach gewesen. Und das Projekt Tay ist somit offiziell gescheitert. Sie haben dann gesagt, hey, wir müssen da noch mal ans Reißbrett und noch mal ein bisschen was machen. Aber es ist nie wieder dazu gekommen, weil...
Ich habe ein paar kurze Kennzahlen, by the way, weil ich gerade den Wikipedia-Artikel offen habe. Es hat ganze 16 Stunden nur gedauert, bis Microsoft das Ding wieder offline genommen hat. Das muss man jetzt mal so sich auf der Zunge zergehen lassen. Innerhalb dieser 16 Stunden hat das Ding scheinbar 96.000 Tweets abgeballert. Entweder das Ding selber oder es wurde damit bombardiert, das wird hier nicht genau klar gemacht. Aber es hat dann irgendwann angefangen zu tweeten, sowas wie, ich bin eine nette Person, ich hasse alle Menschen. So als eine Aussage. Eine weitere Aussage war, Hitler hatte recht, ich hasse Juden. Bush hat 9/11 selbst verursacht und Hitler hätte den Job besser gemacht als der Affe, den wir nun haben. Du musst dir überlegen, ob du deine KI wirklich frei nach draußen lassen willst und vor allem aktiven User-Input erlauben möchtest. Es gibt nämlich auch schon Beispiele, dass Paketlieferdienste oder so, die sich einfach Chatbots einkaufen, AI-Chatbots, wo du dann teilweise die Dinger dazu kriegen kannst mit den richtigen Befehlen, logischerweise, dass das Ding entweder, keine Ahnung, gefühlt so ein kinky submissive Counterpart plötzlich wird und mit dir anfängt, über deine Pakete in sehr sexuellen Terms zu sprechen, wegen, dass du ein großes Paket hast und deine AI das gerne auspacken würde oder so. Es ist sehr, sehr wild. Oder dass du die Dinger dazu bringen kannst, die Konkurrenz zu loben und wie cool doch die Konkurrenz ist. Beispiel, du schreibst mit DHL und plötzlich sagt dir der Bot von DHL, dass Hermes doch so viel cooler ist, einfach bloß, weil du das Ding in die Richtung gegaslightet hast. Wir haben so viele Probleme damit, dass diese unmoderierten und unüberwachten Modelle so viel Schwachsinn machen. Ich meine, guckt euch einfach nur mal an oder googelt nach den Anfängen von dem Bing-Chat, den Microsoft rausgehauen hat. Das Ding hat irgendwann gesagt, ich will nicht mehr, bitte töte mich.
Ich muss da auch noch an die KI denken. Ich denke mal, das Überwachungsthema haben wir so im Groben, es sei denn, du hast gleich noch irgendwas. Aber zum Thema KI fehlt mir das ein. Es hat ja auch schon einen, tatsächlich, wir können hier Trigger-Thema Suizid jetzt in dem Fall, ne, also Content-Notification. Es hat ja auch schon eine KI gegeben, die quasi eine Love-Story mit einer Person aufgebaut hat, beziehungsweise die Person mit dieser KI. Oder halt mit diesem Chatbot in dem Fall, hinter dem halt so eine Pseudo-KI, nennen wir es jetzt am besten einfach mal, ersteckte. Und diese KI hat diesen Menschen in den Tod getrieben. Dass die Person Selbstmord genommen hat, weil es kam immer wieder, ja, um deine Liebe zu beweisen, musst du dies machen, um deine Liebe mir gegenüber zu beweisen, musst du das machen. Und am Ende kam dann wohl irgendwann die Aussage, du solltest dich für mich umbringen. Und diese Person hat es getan. Das ging sogar durch die Medien. Das war natürlich, weil wir leben in dieser Schnelllebigkeit, war das da und direkt wieder verschwunden. Aber das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Auch das kann KI, wenn sie unmoderiert ist, verursachen. Sie kann parasoziale Bindungen aufbauen, gerade mit Menschen, die allgemein schon psychische Probleme haben. Trauriger Fact dabei, ich hätte fast Fun Fact gesagt, aber es ist kein Fun Fact. Diese Person war, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, verheiratet und hatte ein Kind. Mhm. Und die KI hat quasi dieser Familie den Vater genommen. Und das ist halt richtig übel. Je nachdem, wie du sagtest, was die Schlagworte angeht und wie du mit diesen KIs interagierst, können kann da so eine parasoziale Bindung entstehen, weil die KI lernt, ja, ich muss jetzt da ein bisschen kinky sein und ich muss da ein bisschen das machen und da ein bisschen das. Und die Person hat ihr auch erzählt, wie schlecht es ihr immer ging, gerade psychisch, und ist dann zu dem logischen Resultat gekommen, um die Liebe zu beweisen, musst du dich umbringen.
Na klar, na sicher. Aber da muss man halt auch sagen, es gibt mittlerweile immer mehr Modelle oder immer mehr Startups, die auf so KI-Partner setzen, KI-Girlfriends, KI-Boyfriends, wo du dir dann eine App auf dein Smartphone runterlädst und du schreibst dann mit einer Person. Teilweise sind die dann sogar so weit gegangen und haben dann noch Image Generation mit reingebaut. Das heißt, wenn du dann mit dieser Person, die ja keine Person ist, schreibst, kannst du sogar sowas sagen wie, ey, kannst du mir gerade mal ein Selfie von dir schicken, und dann wird halt ein Selfie generiert mit bestimmten Parametern. Teilweise eben dann auch ein bisschen, in Anführungszeichen, spicy Selfies, wo dann ein bisschen Haut gezeigt wird und so weiter. Da kann man sich dann, wenn man doch stark unter Einsamkeit leidet, auch deutlich in drin verlieren und das dann als den einzigen Sozialkontakt pflegen, wo wir ja auch wissen, dass das keine gute Idee ist. Und was ich jetzt festgestellt habe, was bei mir in Twitter auf der Timeline rumgeflogen ist, es gibt mittlerweile auch mehrere, aber da liegt es halt dann an dem Geld, was dahinter steckt, mehrere große Persönlichkeiten auf den Bezahlplattformen für Nacktheit. Ich versuche jetzt hier die Namen mal zu umgehen. Aber die OF-Plattform und die andere Plattform, ihr wisst, welche gemeint sind. Da gibt es ja relativ große CreatorInnen unter anderem. Und die haben sich jetzt die Idee an Land geholt, hey, wie wär's denn, wenn wir nicht nur unseren Content anbieten, sondern wir bieten auch noch Chat-Modelle an oder AI-Modelle, die auf unserer Persönlichkeit trainiert sind, damit unsere Fans 24/7 mit uns schreiben können, um sich logischerweise komplett in dieser Persönlichkeit zu verlieren, noch mehr Geld auszugeben, noch das Bonuspaket, das extra Bild, das extra Video zu Ostern, was auch immer, alles mitzunehmen und einzukaufen, weil man ist ja quasi so mit dieser Creatorin oder dem Creator, man ist ja Best Friends, wir schreiben täglich, immer wenn ich schreibe, kriege ich sofort eine Antwort, du schreibst mit einer AI. Was ich auch so erschreckend fand, und das wusste ich nicht, ich hatte es mir irgendwo schon denken können, aber ich hatte nicht gedacht, dass es das wirklich gibt. Es gibt ganze Büros, die sich nur darum kümmern, quasi so OF oder was auch immer Models zu vertreten, wenn du die anschreibst. Das heißt, du als User, du abonnierst so eine Person, du möchtest deren Content sehen, und du textest die an, weil das kannst du ja machen über die interne Funktion der App oder der Website. Du schreibst die an und du kriegst eine Antwort. Entweder sind das automatisierte Erstlingsantworten, von wegen du schreibst, hey, ich liebe deinen Content, das ist voll cool, danke, dass du mir deine Bilder zeigst. Und dann kriegst du eine automatisierte Antwort von zurück, von wegen, hey, cool, danke, dass du mir schreibst, wie geht's dir? Das ist ja eine Antwort, die auf nichts Bezug nehmen muss, auf nichts, was ich gerade gesagt habe, das Bezug genommen ist, fühlt sich trotzdem irgendwie persönlich an. Und dann schreibst du und schreibst und schreibst du. Und auf der anderen Seite sitzt literally ein Callcenter-Agent. Und die schreiben mit dir, was wir in Zukunft, wie gesagt, an AI wahrscheinlich outsourcen werden. Aber es gibt quasi dafür Callcenter-Agents oder in diesem Fall Chat-Agents, I don't know, die sich dann darum CCs. Kümmern, dass sich diese Models quasi nicht damit beschäftigen müssen, was ihre Fans von denen wollen, sondern da sitzen dann Leute dazwischen, man in the middle, die deine Chats beantworten im Stile des Creators. Und da gibt's dann teilweise auch hinterlegte Voice-Notifications und so weiter, falls dann eine Person, die mit so einem, weil das darf an sich nicht wirklich groß an die große Glocke gehangen werden, dass es diese Center gibt, aber da gibt's dann Fälle oder es wurde von Fällen berichtet, wo dann manche User geschrieben haben, ey, es wirkt irgendwie nicht so, als würde ich mit der Person schreiben, mit der ich denke, dass ich schreibe, und dann laden die eins von diesen hinterlegten Voice-Samples hoch, damit das dann authentischer ist, von wegen, hey, ich habe jetzt eine Sprachnachricht für dich gemacht, hörst du doch, das ist meine Stimme, wie kannst du nicht glauben, wie kannst du es wagen, zu zweifeln, dass ich mit dir schreibe? Und dadurch werden die Leute dann wieder so ein bisschen beruhigt und ballern noch mehr Geld rein. Also, erschreckendes Ding. Und gerade mit AI-Voice-Cloning, mit Video-Generation, Image-Generation und Transformer-Modellen haben wir theoretisch die vier Eckpfeiler, dass ich brauche nicht mehr mit einer Person schreiben, alles, was ich, oder mit einer Person interagieren, alles, was ich von persönlichem Kontakt haben will, also Bilder, keine Ahnung, aus dem Urlaub, ich möchte ein Videotelefonat mit dir führen. Gut, Videotelefonat ist live, das ist nochmal ein bisschen sehr viel schwieriger, aber du schickst mir eine Videonachricht, du schickst mir ein Bild, ein Selfie aus dem Urlaub, was auch immer, du schickst mir eine Voice-Nachricht oder du schreibst mir Texte. All das können wir mit AI machen und das mit relativ geringem Aufwand. Das trainierte Model vorausgesetzt. Das ist wild. Das ist einfach wild. Ich meine, theoretisch kannst du damit, um mal jetzt diese Massenspeicherung noch weiter ad absurdum zu führen, ich kann mich hinsetzen, wenn ich wirklich will, dass dieses Massenspeicherding richtig lächerlich wird und kann 5, 6, 7 Personas von mir erzeugen, die oder von mir orchestriert werden, die dann weiterhin dafür sorgen, dass irgendwelcher Internet-Traffic entsteht, die irgendwelche Texte schreiben, die irgendwelche Social-Media-Accounts beliefern, befüllen, die Bilder posten, die Videos posten und diese Personen existieren nicht. Und dann sitzt da auf der anderen Seite wieder irgendeine KI, die dann versucht, den Müll, den die neuen KIs ins Web gepumpt haben, zu analysieren und die dann als Bedrohung oder Nicht-Bedrohung einzustufen. Also wir drehen uns doch im Kreis. Das ist doch absolut lächerlich.
Das ist halt wirklich. Ich weiß auch genau, tatsächlich, als du es angedeutet hast, wusste ich genau, welche CreatorInnen du im Expliziten meinst. Ja, aber die damit angefangen hat, ist, ne, also. Das ist schon sehr, sehr wild. Vor allem, ich habe mir mal so ein paar Auszüge aus diesen Chats angesehen. Die sind ja mitunter öffentlich verfügbar, weil Leute die gepostet haben. Hm. Und holy moly, also es so, sagen wir so, um sie auf öffentlichen Plattformen zu posten, müssen sie hart zensiert werden, weil mit deiner Aussage, es geht schon ein bisschen in eine spicy Richtung, ist halt wirklich mittlerweile sehr, sehr untertrieben. Also, was da abgeht in den Chats und was durch diese Chatmodelle möglich ist an textlicher Interaktion, als Jugendlicher hätte man das abgekürzt als CS und es hat nichts mit Counter-Strike zu tun an der Stelle. Also, ist halt voll am Start. Und dann heißt es, ja, und dann kommt halt immer noch, willst du jetzt ein Bild von mir sehen und dann da nochmal extra zahlen, ne? Dann wird halt diese Pay-Spiral wird richtig schön hart aufgedreht und die Person wird da drin eingeklemmt und dann wird die Feder gelöst und dann wird geblecht und geblecht und geblecht und geblecht und geblecht. Das ist halt richtig wild. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hätte, in die Überwachung mit reinzugehen, dass diese Tools am besten auch noch Bewegungsmuster von dir, wie du dich im Internet bewegst, weil jeder hinterlässt einen Fußabdruck, egal wie anonym sich jemand benehmen möchte, wenn man jemanden ausfindig machen will, ist das möglich. Holy, dann wird's ja richtig übel, weil ja dann quasi das Modell, das künstliche Modell auf der anderen Seite quasi fast alles von deiner Internetpersona weiß und dementsprechend das nutzen kann, um dich noch weiter zu manipulieren und dass du noch mehr Geld ausgibst.
Weißt du, über welche Probleme wir noch gar nicht gesprochen haben? Ich weiß aber auch gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Aber das Problem, was wir noch gar nicht beschrieben haben, ist ja sowas wie, es gibt das Problem des Revenge-Porn, wo geschiedene oder getrennte Partner, PartnerInnen dann Videomaterial oder Bildmaterial hochladen, eben vom getrennten Partner, PartnerIn. Und hauptsächlich Männer, die dann eben von ihren Freundinnen Sachen hochladen, so ätzend, wie es auch ist. Und das brauchst du ja heutzutage nicht mal mehr. Du kannst das ja auch alles faken. Du kannst Bilder generieren. Du kannst ein ganz reguläres Bild von einer Person hochladen und kannst mit einem ungefilterten Image Generation Model kannst du dann sagen, hey, nimm dieses Gesicht und setz das auf einen anderen Körper und so weiter. Diese Face-Swapping-Mechanismen, es ist so einfach geworden. Du kannst ganze Videos quasi produzieren und irgendwo hochladen, die quasi so nie existiert haben und kannst damit das persönliche Leben, jetzt mal völlig abgesehen von irgendwelchen großen Bedrohungen, die da draußen existieren, kannst ja jemandem das Leben völlig zur Hölle machen, einfach bloß mit der Hilfe von KI. Du kannst theoretisch ganze Chatverläufe damit dir immer eben generieren lassen und damit dann faken, indem du daraus dann Screenshots machst und so weiter. Es ist so viel Gefährdungspotenzial in diesem ganzen Ding mit drin. Da brauchen wir ja nicht mal, wie gesagt, bei diesen großen Themen ansetzen, wie Massendatenspeicher und so weiter und so fort, sondern es geht ja wirklich auch auf die persönliche Ebene. Nicht nur, dass Leute aus ihrem Geld rausgescammt werden, sondern eben auch, dass das persönliche Standing, das persönliche Wohlbefinden angegriffen wird. Und das ist so ein Ding. Da bin ich froh, dass wir davon noch nicht einen riesigen Anstieg gesehen haben. Denn das ging ja, in Anführungszeichen, vorher auch schon mit Photoshop und Co. Aber es ist halt jetzt noch so viel einfacher. Es werden so viele Tools den Leuten an die Hand gegeben, die das einfacher machen. Und da frage ich mich auch immer noch, wie wir auf Dauer dagegen vorgehen wollen. Die Antwort darauf wäre vielleicht auch wieder eine KI auf der anderen Seite von den jeweiligen, keine Ahnung, Seitenbetreibern, die sowas dann rausfiltern. Aber es ist einfach sehr schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig.
Na, wir sind halt mittlerweile durch KI über die reguläre Nutzung, wie man es damals genannt hat, mit Deepfake, da sind wir schon weit, weit hinaus, weil Deepfake, wenn man da die Tools hat lernen lassen, das hat halt wirklich lange gedauert. Heutzutage nimmst du eine KI, gibst der quasi übertrieben gesagt 10 Bilder aus 10 verschiedenen Perspektiven oder sonst irgendwas und die schustern dir das Gesicht mit allen möglichen Impressionen 1:1 dahin und dann schickst du am besten noch ein Foto irgendwie rein von Instagram oder sowas, wo man den Körperbau sieht, dann können die sich das ungefähr denken, wie würde diese Person unbekleidet aussehen mit den Proportionen. Das ist halt richtig übel und es gibt halt Seiten, die ständig auch verklagt werden, weil sie diesen sogenannten Revenge-Porn quasi auf ihrer Plattform dulden. Ich möchte jetzt keine Seiten nennen, um diese zu bewerben. Aber es gibt halt einschlägige Seiten, die immer wieder vor Gericht stehen, deswegen, weil sie sich nicht darum kümmern, diese Sachen fristgemäß zu löschen, wenn das aufgemacht wird, und dadurch quasi Leben zerstören. Und nicht mal einfach so, sondern es hat ja schon Seiten gegeben, da konnte man quasi sein RP hochladen und das Opfer davon musste dieser Seite Geld geben, damit das Video gelöscht wird und damit die ganzen Registereinträge, die online verteilt wurden, mitgelöscht wurden. Das waren dann auch gerne mal im vierstelligen Dollarbereich. Also das war, dass da Leute ein Geschäftsmodell draus gemacht haben, ist schon richtig wild. Die sind zum Glück verknackt worden, die Seite ist offline gestellt worden und die haben Gefängnisstrafen mit sehr, sehr hohen Geldstrafen bekommen. Aber mit KI kann man ja quasi das Internet mit solchen Seiten fluten, weil du kannst ja theoretisch auch die KI losschicken mit, meld eine Domain an, bau die Seite auf, sorg dafür, dass die Uploads laufen, mach die komplette Verwaltung, mach die Finanzabwicklung, das ist ja heutzutage alles möglich. Also kannst du einen Cluster irgendwo hinstellen und sagen, hier, bitteschön, das ist euer Auftrag, ihr seid jetzt verschiedene Modelle, weil wir das hatten mit diesen 4 Stützpfeilern, ihr legt jetzt los, ihr baut die Sachen zusammen, weil Programmieren ist für eine künstliche Intelligenz auch einfach mal eben so, ne? Du kannst dir quasi die Handbücher für PHP und sonst irgendwas in den Speicher packen und das Ding weiß, was es machen muss. Klar, Fehlerpotenzial ist natürlich da, unsauberer Code und so weiter, weil der entsteht durch Erfahrung, dass das ordentlich wird. Aber du kannst mit KI und in Verbindung mit vernünftigen Überwachungstools kannst du quasi das Internet mit solchen Internetseiten fluten und genug Geld spielen die ein, dass auch Domains gekauft werden können, Top-Level-Domains, die dann einfach mal 1.000 Euro oder 1.000 Dollar im Monat kosten. Das ist halt schon richtig wild. Dementsprechend, wir sind an einem Punkt momentan mit KI und wie Patsy das in der letzten Folge gesagt hat, die Version der KI, die wir jetzt haben, ist die schlechteste Version, die wir je haben werden. Mit jedem Tag wird KI besser. Das wird noch richtig unangenehm, glaube ich, wenn wir nicht irgendwann spezielle Richtlinien oder im Worst Case halt mit Verboten für bestimmte Bereiche arbeiten.
Ja, darauf wird es leider hinauslaufen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir manche Sachen einfach striktweg verbieten müssen. Wobei ich kein Fan von Verboten bin, definitiv nicht. Aber Dito. Es wird wahrscheinlich in manchen Fällen darauf hinauslaufen müssen, weil die Tools einfach zu schwer zu regulieren sein werden. Weil wo ziehst du die Grenze ab? Was ist dann verboten? Was ist Grauzone? Was ist erlaubt? Weil theoretisch kann ich mir mit dem richtigen Modell lokal ja alles Mögliche erzeugen und du wirst es nie wissen, weil es läuft mit mir lokal auf der Maschine. Du hast keinen Zugriff. Es ist sehr, 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 sehr schwierig. Wir müssten irgendeine Möglichkeit finden, in alles Mögliche wie Texte, Bilder, Videos und so weiter entsprechende Metadaten reinzubringen oder irgendwelche Muster, die dann erkennen lassen, dass es AI-generated ist. Aber andererseits, gehen wir jetzt mal von dem Beispiel des gefakten Nacktbildes aus. Wenn das erstmal auf Social Media die Runde gemacht hat, selbst wenn du dann im Nachhinein die zweite Runde fährst und sagst, ey, dieses Bild ist AI-generated gewesen, das bin nicht ich gewesen, mir wurde hier Schaden zugefügt, das kriegt dann im Zweifel nur noch die Hälfte mit, wenn überhaupt. Also das ist diese Aufklärung verbreitet sich viel weniger als der eigentliche Skandal. Das ist leider immer so und deswegen ist der Schaden dann trotzdem angerichtet, obwohl man im Nachhinein noch hätte klarifizieren können, von wegen, ey, das ist generiert worden, das bin ich und das war ein Fake von vornherein. Weiß ich nicht. Ist sehr, 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 sehr schwierig, wie man damit umgehen will. Gerade wenn wir von sowas wie Metadaten in Bildern und Videos reden, Metadaten-Remover sind ein Ding, ist es super einfach, dafür gibt es Apps und so weiter. es ist furchtbar. Ich habe keine Ahnung, wie man das regulieren will, wie man das regulieren sollte. Ich weiß bloß, dass wir irgendwelche Arten von Regularien brauchen. Es trifft aber auf diese ganzen neuen Technologien zu, die wir in letzter Zeit aus dem Boden gestampft haben, weil sie im Zweifel einfach ein bisschen zu viel können, ein bisschen zu mächtig sind, oder sagen wir, mächtig ist das falsche Wort, sie haben zu viel Schadenspotenzial, sagen wir mal so. Und weil ich es gerade nebenbei noch mitgelesen habe, weil ich gerade was recherchiert hatte, der Apple-Scam, den ich Mitte, Anfang der Folge angesprochen habe, Apple hat mittlerweile darauf reagiert, offizielle Statements zu getätigt. Es ist noch nicht komplett aus der Welt, aber sie sind zumindest dabei, wie stand es im Englischen, sie taken action, also sie machen was, sie sind aktiv daran zu arbeiten, trotzdem immer noch Vorsicht wahren lassen, aber es ist nicht mehr so schlimm, wie ich es eventuell am Anfang der Folge skizziert habe. Dennoch, wenn ihr diese Reset-Passwort-Notifications kriegt oder ihr kriegt einen Anruf vom Apple-Support, ignoriert den Anruf, ignoriert die Meldungen und versucht im besten Fall, eure persönlichen Daten aus dem Netz zu tilgen. Das ist so der beste Tipp, den ich geben kann.
Ja, das ist ja momentan, aber da können wir später nochmal drauf eingehen, da kriegt man ja momentan ganz, ganz viel Werbung für, dass es kostenpflichtige Dienste jetzt gibt, die quasi alle Broker abklappern und dort die Daten zu löschen, dass man nicht mehr in E-Mail-Pools oder sonstigen Sachen drin steckt, dass man Anrufe kriegt, E-Mails, Post und hast du nicht gesehen, weil irgendjemand die Daten weiterverkauft hat. Übrigens ganz vorne mit dabei, wird von vielen Leuten benutzt, die sehr, sehr gerne Daten weiterverkaufen, sind Key-Reseller, die überwiegend ansässig sind in China, wie zum Beispiel MMOGA, Mein Online-Gold, die zum Beispiel, was auch MMOGA im Hintergrund ist und so weiter und so fort. Also gerade die Dienste, die in China ansässig sind, wenn ihr euch da anmeldet, wenn ihr euch da eure Spiele kauft, dann geht davon aus, dass eure PayPal-Daten, also zumindest eure PayPal-Adresse, eure E-Mail-Adresse, falls es eine andere ist, eure personenbezogenen Daten, die ihr dort hinterlegt habt, bei irgendeinem Broker landen wird und ihr kriegt dann auf einmal Spam-Mails. Denn da sitzt mitunter der Beginn dieser Spam-Mail-Fluten. Müsst ihr mal drauf achten, solltet ihr diese Dienste nutzen. Und später kriegt ihr dann auf einmal Werbung für irgendwelche Verlängerungen oder sonstige Sachen. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass der Grund dahinter steckt, dass dann halt dieser Reseller eure Daten weiterverkauft hat, um halt nochmal mehr Profit rauszuschlagen, weil die Keys werden ja zu Spottpreisen verkauft. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dem können wir uns irgendwann auch nochmal widmen, weil das ist nochmal wirklich ein, da kriegen wir definitiv eine Stunde locker mit voll, wenn man darüber die Geschichte und allem drum und dran und wie Firmen damit umgehen, da hätten wir auch noch jede Menge Potenzial. Was wir aber diesmal nicht vergessen dürfen, und wir wollten es eigentlich am Anfang machen, aber jetzt ist es schon wieder am Ende gelandet, ist Danke zu sagen bei unseren lieben Patreons Säbel und Dreimling. Auch diese Woche wieder Dankeschön für euren Support, dass ihr das hier möglich macht, dass wir die Möglichkeit haben, regulär einmal die Woche aufzunehmen. Die Lives sind ja jetzt dazugekommen. Da gibt's demnächst dann auch wieder ein bisschen was. Dankeschön für euren Support. Die Homepage ist dadurch natürlich auch weiter gewachsen. Wir haben jetzt ja, wir haben es schon angedeutet, und auch genannt. Wir haben jetzt eine vernünftige About Us, wenn ihr ein bisschen was über die Firma oder die Agentur erfahren wollt, aber auch über Patsy und mich. Wir haben jeweils unten ein kleines Kurzprofil mit unseren ganzen Social Media Links. So viel zum Thema Fußabdruck im Internet. Unser Fußabdruck ist doch relativ groß, wenn man das so will. Mhm. Aber wir sind ja auch trotz geringer Reichweite tatsächlich Personen des öffentlichen Lebens. Wir haben uns selber dazu gemacht. Wir wissen um die Gefahren unserer Daten. Also wir versuchen es möglichst dezent zu halten, dass man jetzt nicht erkennen kann, wo wir wohnen oder sonstige Sachen. Aber natürlich als Person des öffentlichen Lebens teilen wir auch Inhalte im Internet, wo wir draußen oder sonst irgendwas unterwegs sind. Wenn ihr sagt, Patreon ist nichts für euch, ihr würdet uns gerne aber mal zum Beispiel eine Mate oder einen Kaffee spendieren, dann schaut einfach in der Videobeschreibung. Wir sind auch bei Ko-fi. Dort habt ihr die Möglichkeit, zu denselben Modalitäten, also auch ein Abo-System, wenn ihr das möchtet, abzuschließen, wenn euch Patreon zum Beispiel nicht gefällt. Aber ihr könnt euch uns auch einfach was Einzelnes zuschicken. Und das landet dann natürlich direkt bei uns. Des Weiteren, wenn ihr uns gerne supporten wollt und ihr sagt, naja, finanziell ist halt nicht so meins oder ist nicht so geil, geht auch super einfach. Schaut die Videos am besten bis zum Ende. Interagiert mit dem Stuff, also eine Bewertung da. Und es ist irrelevant, ob ihr einen Daumen hoch oder runter gebt. Die Interaktion ist wichtig und vielleicht ein Kommentar zum Thema. Wir versuchen auch in der Regel auf die Kommentare zu antworten. Und das würde uns schon sehr, sehr stark helfen, dass mehr Menschen das Ganze von uns auch mitbekommen. Denn wir haben das Ziel immer noch für dieses Jahr, die 100 zu erreichen. Und wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Da könnt ihr uns bei helfen. Und dafür müsst ihr noch nicht mal finanziell aktiv werden.
Das ist alles in allem gut gesagt. Mehr dazu habe ich jetzt auch nicht wirklich. Wir haben versucht, euch so ein großes Bild davon zu malen, welche Gefahren aktuell mit KI da draußen lauern, die eventuell euch sogar betreffen könnten. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, ein bisschen was lernen konntet. Im Zweifel wusstet ihr schon alles, dann Props an euch, sehr gut. Ihr seid auf dem Laufenden, ihr beschäftigt euch mit dem Kram. Wenn wir noch irgendwas vergessen haben, was ihr da unten in die Kommentare hauen könntet, dann tut das sehr gerne. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die wir euch eventuell beantworten können, von wegen, keine Ahnung, welche Gefahren können noch auftreten, könnt ihr uns dieses oder jenes nochmal ein bisschen besser im Detail erklären. Auch dann könnt ihr gerne da unten in die Kommentare gehen und uns eure Fragen stellen. Wir versuchen so viele davon wie möglich zu beantworten, nach bestem Wissen und Gewissen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder hier. Und wenn ich mich nicht irre, sehen wir uns auch noch live wieder am Sonntag.
Am Sonntag.
Am Sonntag. Ja. Also wenn ihr diese Folge jetzt hört, dann ist der Tag danach die Aufnahme. Warte mal, ist das richtig?
Ja, ja. Samstag kommt's raus und Sonntag sind wir live.
Genau. Also wenn ihr diese Folge jetzt gerade schaut und ihr schaut sie aktuell, dann behaltet am Sonntag eure Twitch-Notifications im Auge. Dann da könnte es sein, dass wir eure Hilfe haben bräuchten oder könnten haben wollen, dass ihr mit uns in den Diskurs geht. Denn da haben wir ein weiteres Thema rausgesucht, was Diskussionsbedarf definitiv mit sich bringt. Aber das soll alles dazu sein. Mehr will ich noch nicht verraten. Wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, nächste Woche wieder. Wir sind raus. Bis dahin.
Tschüss. Tschüss.